herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Stör aus Starnberg und
Achmed Mardisch aus Hannover.
Für heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, was in den Medien eine ganz große Rolle spielt und auch bei vielen Patientenfragen. Es geht um das Thema Leaky Gut mal wieder und speziell heute mal auch um die Frage, ist der Leaky Gut, also der durchlässige Darm, heilbar?
Ja, Martin, ich glaube, da musst du jetzt gar nicht weiterreden, weil jetzt drehen wir mal den Spieß um. Weil Leaky Gut ist, glaube ich, dein Thema. Du hast ja auch ein schönes Buch darüber geschrieben. Das ist jetzt heute nicht das Thema, aber du hast dich natürlich auch mit dieser Thematik beschäftigt. Und du hast es ja schon eingangs gesagt, Leaky Gut, das ist ja ein Modewort. Und viele Patienten kommen ja schon zu einem und sagen, sie haben, glaube ich, ein Leaky Gut. Problem. Und ich glaube, da müssen wir aufräumen, so ein bisschen in der Definition, in dessen, was ist Leaky Gut überhaupt, was können wir auch therapeutisch tun. Und insofern freue ich mich auf das Gespräch heute. Und vielleicht muss man erst einmal die Frage beantworten, was ist denn Leaky Gut überhaupt? Ist das eine Erkrankung oder ist es irgendwas anderes?
Leaky Gut ist im Prinzip zunächst mal ein ganz schönes Wort. Es ist eine Begrifflichkeit, die versucht, uns verständlich zu machen, was an der Darmbarriere passieren kann. Jetzt ist es ja so, die Darmbarriere ist unsere Schnittstelle zwischen außen und innen. Ja, wenn ich was gegessen habe, ist es zwar irgendwie im Darm drinnen, aber es ist noch nicht im Körper drinnen. Das heißt, es braucht eine Barriere, die durchlässig ist für all die Dinge, die unser Körper haben möchte. Lebensmittel, also Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, die aber gleichzeitig selektiv draußen lässt, was wir nicht haben wollen. Ja, und das ist die Darmbarriere. Da können wir im Laufe des Podcasts heute noch ein bisschen drüber reden. Das heißt, diese Darmbarriere muss durchlässig sein. Ja, sonst, das wäre anderweitig mit dem Leben nicht vereinbar sein. Und diese Durchlässigkeit, die nennen wir medizinisch-wissenschaftlich mal Permeabilität. Das heißt, wenn die Permeabilität gut ist, dann ist es eine gute Durchlässigkeit. Und wenn sie gestört ist, dann haben wir eine Permeabilitätsstörung. Und aus diesem Begriff Permeabilitätsstörung ist dann ein Überbegriff löchriger Darm geworden. Das ist für den Nichtmediziner, für den Nichtwissenschaftler besser verständlich. Und im Englischen heißt es einfach Leaky Gut. Das heißt, unter dem Begriff Leaky Gut, der mal nicht so falsch ist, sondern den gibt's irgendwie, verstehen wir einfach eine Darmbarriere, die aus irgendwelchen Gründen mehr durchlässt, als sie sollte.
Aber das ist dann ja weniger eine Erkrankung, sondern eher eine Zustandsbeschreibung, oder?
Das ist richtig. Also Leaky Gut ist etwas, man kann sich das wie so ein Dimmer vorstellen. Ja? Das heißt, man dreht es hoch, dann ist es ein bisschen heller, dann dreht man es runter, ist es ein bisschen weniger. Es ist eine Zustandsbeschreibung eines durchaus völlig normalen Mechanismus. Dieser Mechanismus kann gestört sein, dann kann das zu Erkrankungen führen. Ja, und dieser gestörte Mechanismus ist in gewissen Grenzen auch messbar. Was wir nicht haben, und das wird oftmals so ein bisschen falsch verstanden und es wird auch so im Wording oftmals falsch gespielt, es gibt kein Krankheitsbild, das Leaky Gut heißt, also ein Leaky Gut-Syndrom oder spezifische Erkrankung mit ganz spezifischen Mechanismen und Krankheitsfolgen, das haben wir nicht. Ja, da will man trennen, weil das ist auch die Schnittstelle, wo sich viele eben schwer tun, soll ich über den Begriff reden? Ja, weil eigentlich richtig ist, Leaky Gut, oder soll ich die Finger davon lassen, weil ganz schnell ist man im Leaky Gut-Syndrom und dann ganz vielen Mythen und Heilsversprechen drinnen. Also das ist so eine Grauzone, wo man so ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem Vokabular.
Aber dann lass es uns doch vielleicht mal systematisch erarbeiten. Also wir sagen, Leaky Gut ist ein Zustand, ein löchriger Darm. Im Übrigen eine gewisse Durchlässigkeit braucht der Darm ja, weil wir wollen ja Nährstoffe aufnehmen. Aber wenn es zu viel ist, dann sprechen wir von Leaky Gut. Dann nennen uns doch mal ein paar Krankheiten, bei denen die Darmbarrierestörung oder Leaky Gut eine zugrunde liegende Störung ist. Sag einfach mal, was dir da so in den Sinn kommt.
Na, da kommen einem ganz, ganz viele in den Sinn. Also die einfachste Erkrankung, da steht es auch in der Leitlinie drinnen, ist der Reizdarm. Wir wissen, dass beim Reizdarmphänomen oder dem ganzen Reizdarmspektrum letzten Endes die Darmbarriere im Mittelpunkt steht und dass da so zu Erhöhungen der Durchlässigkeit kommen kann, was dann wiederum zu Mikroentzündungen in der Darmwand führt und die sind teilweise auch sozusagen am ganzen Krankheits- und Symptomenbild schuld. Wir haben dann auch andere Barriereschädigungen. Die Zöliakie ist ein klassisches Beispiel. Die Zöliakie ist im Prinzip auch das Krankheitsbild, wo der Begriff Leaky Gut eigentlich so ein bisschen seinen Ursprung hat, weil der Leaky Gut-Marker Zonulin im Zusammenhang mit der Zöliakie entdeckt wurde. Da sah sich der Alessio Fasano schon mal Richtung Nobelpreis oder was auch immer, weil er Zonulin entdeckt hat, bevor wir dann lernen mussten, dass Zonulin relativ unspezifisch ist. Oder wir haben die echten Darmentzündungen, also wie akute Durchfallerkrankungen, Gastroenteritiden, aber auch die chronischen Erkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Auch da habe ich Darmbarriere-Schäden, also im Prinzip Leaky Gut-Erkrankungen. Ich kann es aber auch sehr viel einfacher machen. Ich kann einfach sagen, eine ganz normale Mahlzeit zum Beispiel mit einem Schnaps danach zum Verdauen. Da löst der Schnaps einen Darmbarriere-Schaden aus. Im Prinzip ist der Schnaps danach auch ein Auslöser des Leaky Gut-Phänomens.
Aber es erholt sich dann auch schnell wieder. Ich glaube, wichtig ist, dass natürlich dies auch sehr variabel sein kann. Du hast jetzt Ernährung auch genannt, Alkohol, Stress.
Stress gibt es tolle Studien. Es gibt die von den Marathonläufern die Studien, wenn ich nur viel Sport, wenn ich genug oder ausreichend Sport treibe, dann mache ich gleichzeitig einen Darmbarriere-Schaden. Aber du hast den richtigen Begriff schon getroffen. Ja? Das erholt sich ganz schnell wieder. Im Prinzip, unsere Darmbarriere ist schon ein wahnsinnig regeneratives Gewebe. Das heißt, die Erholungsphase geht sehr, sehr schnell. Und das braucht es ja auch, weil im Prinzip allein durch den Vorgang des Essens kommen ja sozusagen schon immer Substanzen im Darm an, die sozusagen an der Darmbarriere kurzfristigen Schaden hinterlassen. Es muss nicht nur Alkohol sein, das können auch viele andere Dinge sein. Das heißt, wir haben hier ein großes regeneratives Potenzial, was im Alltag sehr ausreichend ist und bei Erkrankungen wie dann chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder ein Reizdarm eben nicht ausreichend ist. Aber im Prinzip, der Alkohol ist jetzt nur das Beispiel, weil viele Menschen sozusagen mit diesen Laborwerten zu mir kommen und ich manchmal keinen Ausweg weiß, außer zu fragen, wann im Abstand zu dieser Blutentnahme haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken? Wissentlich, dass die meisten Deutschen nahezu täglich Alkohol trinken. Und ich dann erklären kann, naja, dann ist der Alkohol Auslöser dieses pathologischen Laborwerts. Und tatsächlich ist es auch, wenn man Menschen nüchtern setzt, der Zonulinwert ist dann oftmals normalisiert.
Ja, wir können ja gleich über die Diagnostik sprechen. Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Lass uns vielleicht auch mal das Reizdarmsyndrom als Beispielkrankheitsbild nehmen, bei dem die Darmbarrierestörung einer von vielen Faktoren ist. Kann man irgendwie sagen, ja, wenn ein Leaky Gut da ist bei einem Reizdarmsyndrom, dann habe ich ganz bestimmte Beschwerden? Oder kann man das nicht rückschließen? Oder andersrum, was macht denn so ein Leaky Gut, wenn es chronisch ist, wie beim Reizdarmsyndrom, für Beschwerden?
Naja, genau da liegt die Schwierigkeit. Ich bin mit dem Begriff Reizdarmsyndrom wahnsinnig unglücklich, weil ich immer finde, es ist ja gar kein Syndrom. Syndrom sagt ja eigentlich, ich habe ein ganz gleichförmiges Krankheitsbild und der Reizdarm ist ja das genaue Gegenteil. Es ist eine bunte Patienten. Jeder Jeck ist da völlig anders. Drum liebe ich eigentlich den Begriff Reizdarmspektrum. Das finde ich, trifft es irgendwie besser. Darum tut man sich auch so schwer, für den Reizdarmpatienten dann festzulegen, wie viel seiner Symptome jetzt mit der Darmbarriere zu tun haben. Weil es ist so ein Kontinuum. Mhm. Jeder Reizdarmpatient hat so ein bisschen einen Darmbarriere-Schaden, ein bisschen eine Überempfindlichkeit gegen verschiedenste Lebensmittel, dann ein bisschen eigene Reaktionsmuster auf Symptome, die im Körper entstehen, ein bisschen eine eigene Psyche- und Stresssituation. Das heißt, es ist so unique, dieses 1:1 Übersetzung wie beim Blutdruck, ja, wo ich den Blutdruck messe, ich habe eine erhöhte Zahl, dann gebe ich eine Tablette, dann geht diese Blutdruckzahl nach unten. Das haben wir beim Reizdarm ja leider nicht, sondern wir haben das genaue Gegenteil. Wir haben unglaublich bunte Patientenbilder und jeder ist anders.
Klingt aber auch so, dass dann Diagnostik auch nicht wirklich gut möglich ist, oder? Du hast jetzt das Zonulin genannt, relativ unspezifisch, sicherlich auch ernährungsabhängig, stressabhängig, wie auch immer. Das heißt, haben wir Marker, jetzt angenommen Reizdarmsyndrom, es kommen dann ja Patienten, die haben das erhöhte Zonulin und andere Marker, oder bringt uns das auch nicht weiter, um dem Leaky Gut so auf die Spur zu kommen, weil darum geht's ja. Weil das ist ja, das Patientin meint ja, ich habe ein Leaky Gut oder ich glaube, ich habe ein Leaky Gut. Wir sollen doch jetzt erstmal untersuchen, ob das so ist, beim Reizdarm zum Beispiel.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Menschen wollen gern verstehen, warum sie etwas haben. Und in der Medizin sind wir sozusagen gerade bei Erkrankungen, die im Leaky Gut-Spektrum sind, also Reizdarm und ähnliches, mehr so auf der Seite, wir versuchen Alarmsymptome mit Diagnostik zu beantworten, ja, und ansonsten das Krankheitsbild in die Zukunft positiv zu ändern und nicht dauernd die Frage zu stellen, was war in der Vergangenheit. Und darum ist der Begriff Leaky Gut so ein bisschen schwierig, weil er impliziert, dass ich etwas messen kann. Und das können wir im klinischen Alltag nicht sinnvoll. Also es gibt für den klinischen Gebrauch gibt es keinen Marker, den man bestimmen muss, um die Darmbarriere zu testen. Ja, also der am ehesten geeignete Marker wäre das Calprotectin, also ein Entzündungswert, den wir im Stuhlgang messen können. Aber da hört es dann eigentlich auf. Und die Marker, die man sozusagen in so merkantilen Testungen im Internet bekommt oder an nicht medizinischer Stelle, das sind halt ganz, ja, witzige, nennen wir es mal witzige Dinge, aber die sind medizinisch nicht sehr sinnhaft, weil sie nicht etabliert sind. Im Leaky Gut-Spektrum ist der Marker Zonulin, ja, das ist ein Regulatorprotein für den Auf- und Zuzustand der Darmbarriere so ein bisschen reguliert, aber es ist kein Marker, der, wenn er hoch ist, sozusagen automatisch sagt, jetzt ist die Darmbarriere offen und wenn er niedrig ist, automatisch sagt, die Darmbarriere ist gerade zu, sondern wir haben diese 1:1-Übersetzung zwischen Marker und Funktion eben leider nicht. Und wir haben auch bisher noch gar nicht verstanden, wie eigentlich die Vorbedingungen sein müssen. Muss der Patient möglicherweise vor der Bestimmung eines Zonulins einfach mal 3 Tage nüchtern sein? Das ist ja durchaus denkbar, dass ich einen Ruhewert brauche und gar keinen Funktionswert. Da haben wir viel nicht verstanden. Also für den Leaky Gut gibt es keinen medizinischen Marker, selbst wenn man irgendwo welche kaufen kann. Aber sie sind medizinisch nicht sinnvoll. Und für den Reizdarm, das wir so ein bisschen abtrennen wollen, da sagen die moderneren Leitlinien ja im Prinzip, das beste diagnostische Tool ist das Zuhören. Und das habe ich mir in der Sprechstunde auch angewöhnt, dass ich mir etwas mehr Zeit gönne, dem Patienten zuzuhören und sehr viel weniger Zeit gönne, Papierbefunde zu generieren, weil die helfen uns gar nicht so sehr weiter.
Das heißt, das Reizdarmsyndrom als klinische Diagnose und klinische Diagnose heißt, wir sprechen mit dem Patienten und hören uns alles im Detail an. Das heißt, Leaky Gut ist ein Problem des Reizdarms, also eins von vielen. Du hast ja mehrere genannt. Wir können keine wirkliche Diagnostik machen, die uns dem Leaky Gut näher bringt, wohl wissend, dass Leaky Gut ein Problem beim Reizdarmsyndrom darstellt. Deswegen wären wir jetzt dann beim dritten Schritt. Wie gehen wir das denn jetzt an? Also wir haben zugrunde liegend möglicherweise ein Leaky Gut, weil wir haben eine Reizdarmproblematik und wir wollen, und da können wir ja schon Symptome nehmen wie Durchfall, Blähung, Bauchschmerz, das ist ja so der Klassiker, das jetzt behandeln. Und gibt es überhaupt gezielte Behandlung des Leaky Guts?
Also, was es schon gibt, ist auf jeden Fall, es gibt einen Behandlungswunsch, Leaky Gut. Ja, den gibt es auf jeden Fall. Wenn man den Patientenwunsch, meinen Leaky Gut zu behandeln, behandeln möchte, dann bietet es sich an, medizinisch wieder den Schritt zurückzugehen und erstmal anhand der Symptome zu sortieren, wo gehört der Patient hin? Ja, das ist unsere Aufgabe, zu identifizieren, gehört er tatsächlich ins Reizdarmspektrum. Da sind die meisten Patienten mit Behandlungswunsch Leaky Gut anzusiedeln. Oder gehört er in die Gruppe der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Da tritt das Phänomen ja auch auf, aber da kommt der Behandlungswunsch deutlich weniger, weil die Symptome was anderes implizieren. Oder ist im Bereich der Zöliakie, auch in der Schnittstelle haben wir viele. Oder kommt aus einer ganz anderen Ecke. Es gibt sozusagen auch Menschen, die wegen Fatigue oder sonstiger Symptome sich umfangreiche Tests irgendwo machen lassen und dann auf den Begriff Leaky Gut stoßen. Und da muss man einfach aufklären, dass es oftmals keinen Sinn macht, Hashimoto mit irgendwelchen Darmmaßnahmen zu behandeln. Aber die meisten Patienten mit einem Leaky Gut Behandlungswunsch, die finden sich eigentlich mit Reizdarmsymptomen wieder. Und da hilft uns die Leitlinie auch ein bisschen, weil unsere Behandlungsleitlinie sagt ja, erstens dürfen wir viele verschiedene Maßnahmen anwenden, idealerweise Maßnahmen mit einer klinischen Studienlage, wo wir wissen, die helfen. Und zum anderen sagt uns die Leitlinie, wir dürfen auf den Patientenwunsch oder wir sollen auf den Patientenwunsch und seine Symptome intensiv eingehen, uns idealerweise für Mechanismen entscheiden, die zum Krankheitsbild oder zur Pathophysiologie passen und dem Patient das erläutern, weil wenn der Patient versteht, warum er was bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm damit geholfen wird Und das ist ja der erste Wunsch eigentlich. Eigentlich möchte man eine Besserung der Symptome haben. Das ist dann deutlich größer, wenn der Patient sozusagen weiß, warum er was tut und der Mechanismus dazu passt. Und dann gibt es tatsächlich im Bereich der Reizdarmtherapien verschiedenste Therapiemaßnahmen, die an der Darmbarriere ansetzen können. Und die kann man dann wählen.
So, dann nennen wir ein paar Beispiele.
Also es gibt zwei Therapieprinzipien, die sehr nahe an der Darmbarriere ansetzen. Das sind zum einen so antientzündliche Präparate um Myrrhe, Kamille und so weiter rum, die sozusagen an der Darmbarriere antientzündlich wirken. Die sind gerade bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch sehr gut etabliert. Und dann gibt es Präparate, die sozusagen die Barriere stärken können. Und überraschenderweise, dann ist es meistens nicht das, was der Patient sich unter Barrierestärkung vorstellt. Der stellt sich dann sofort Mikrobiompräparate vor. Nee, das sind es nicht, sondern es sind Präparate, die eigentlich die oberste Schicht, die Schleimschicht, ja, so ein bisschen schützen und da einen zusätzlichen Biofilm drüber legen, um einfach an der Darmbarriere den Sicherheitsaspekt zu erhöhen. Und das sind meistens irgendwelche Proteine, es sind irgendwelche Kohlehydrate, die die Schleimschicht stärken. Im Bereich Leaky Gut ist gerade Erbsenprotein und Xyloglykan etwas, was in klinischen Studien recht gut etabliert ist. Ja, Patienten, die im Therapiewunsch Leaky Gut haben, kriegen nach den Erklärungen bei mir meistens etwas auf dieser Basis.
Also Probiotika kein Thema für Leaky Gut?
Naja, kein Thema, nicht wirklich, sondern die Reizdarmleitlinie sagt uns, man kann Probiotika in der symptomatischen Therapie auch einsetzen, wobei da so ein bisschen das Bremspedal schon auch mitgezogen ist. Ich finde es eleganter und ich finde es auch sehr viel nachvollziehbarer, dass man, wenn man davon ausgeht, dass die Darmbarriere geschädigt ist, dass man erstmal versucht, sozusagen die Darmbarriere zu kräftigen, ja, bevor ich mit lebenden Keimen arbeite. Und da sind einfach Präparate, die die Schleimschicht stärken, ja, meines Erachtens in der ersten Therapielinie besser geeignet.
Und wenn du mit der Therapie startest, dann erwarten ja die Patienten häufig, nach einer Woche muss es aber schon besser werden. Ist das realistisch oder ziehst du den Zahn bei den Patienten?
Ja, den muss man leider ziehen, ja. Es gibt ja Krankheitsbilder, da funktioniert es extrem gut, Kopfschmerzen, und dann nimmt man ein Kopfschmerzpräparat und nach 15 Minuten mit etwas Glück sind die Kopfschmerzen vorbei und ebenso Blutzucker kann ich in Minutenschnelle senken oder einen Blutdruck kann ich rasch senken. Das gelingt uns bei Reizdarmbeschwerden und Reizdarmpathophysiologien leider nicht. Und das ist etwas, da nehme ich mir auch Zeit. Ich erkläre den Menschen, das sind Krankheitsbilder, Pathophysiologien, die entstehen über lange Zeiträume. Das heißt, es bedarf einer gewissen Zeit, bis sich erstens die Mechanismen etablieren, bis der Körper sich dran gewöhnt hat, bis der Effekt spürbar wird und bis die Besserung langsam einsetzt. Und das ist im Reizdarm bei nahezu allen Therapieformen in klinischen Studien gezeigt, dass der wirkliche Soforteffekt meistens nicht so groß ist, wie man ihn sich wünschen würde. Wenn man aber mal wirklich anhaltend zu einem Therapiemechanismus greift und den konsequent durchführt, dass sich diese Therapieeffekte aufbauen. Und so ist es letzten Endes bei Therapieeffekten, die an der Darmbarriere wirken, ganz genauso wie bei allen anderen Reizdarmmaßnahmen. Und naja, zu Erbsenprotein, Xyloglykan gibt es ja klinische Studien und die zeigen uns, dass man einfach schon auch da ein paar Tage, idealerweise im Bereich von Wochen, konsequent mal behandeln sollen, um nachhaltig zu wirken.
Ja, Martin, das war, glaube ich, ein schöner Überblick und ja, vielleicht so ein bisschen die Augen geöffnet auch für die Realität, wenn wir über das Leaky Gut sprechen. Und du hast eine Menge uns gesagt und jetzt ist ja immer die Herausforderung, wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal mit drei Punkten das mal zusammenfasst. Also ist schwierig, ist herausfordernd, aber du kannst das immer besonders gut, da den Abschluss auch zu finden. Vielleicht mit drei Take-Home-Messages. Was ist Leaky Gut? Wo kommt es vor? Wie behandle ich Leaky Gut? Was ist Zustand oder Erkrankungsbild?
Ich nehme die Challenge an. Danke dir, Ahmed, für den Ball. Machen wir es dann so. Also Leaky Gut, ja, also die erhöhte Durchlässigkeit ist ein ganz normales Phänomen von verschiedensten Krankheitsbildern. Meistens hat man ein Krankheitsbild im Reizdarmspektrum, also Bauchschmerzen, Stuhltexturveränderungen und irgendwelche Missempfindungen im Bauch. Diese Reizdarmbeschwerden, die im Zusammenhang mit dem Leaky Gut Phänomen stehen, können wir der Leitlinie folgen mit verschiedenen Mechanismen behandeln. Und wenn wir der Pathophysiologie folgen und sagen, der Darmbarriereschaden ist ein zentraler Punkt, dann möchte man im Prinzip Mechanismen wählen, die in erster Linie mal irgendwo mikrobiomneutral sind. Das heißt, nichts auch schon mit Mikroben arbeiten, sondern eigentlich mehr an den vordergründigen Mechanismen, also der erhöhten Durchlässigkeit arbeiten. Also im Prinzip irgendwo die Darmbarriere stärken. Und erst wenn diese Kräftigung erfolgt ist, dann kann man überlegen, welche aufbauenden Mechanismen man, sofern man überhaupt noch welche braucht, zusätzlich benötigt. Und ein ganz wichtiger Aspekt und der dritte Take-Home, den ich mitgeben möchte, wenn der Begriff Leaky Gut auf dem Tisch liegt, erstmal Ruhe bewahren. Es stirbt keiner daran. Ja, es wird viel Angst verbreitet um den Begriff herum, aber es ist im Prinzip einfach zu besprechen mit dem Hausarzt oder mit dem Facharzt in der Sprechstunde. Und es gibt schöne Maßnahmen, die man wählen kann, um die Darmbarriere zu kräftigen. Und das kann man auch differenzierter dann einsetzen für Darmbarriere kräftigen beim durchfallbetonten Typ oder Darmbarriere kräftigen beim obstipationsbetonten Typ. Und da ist der Hausarzt ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Aber Ruhe bewahren ist, glaube ich, sehr, sehr gut.
Perfekt.
Ich glaube, Achmed, das war eine tolle Runde heute.
Ja.
Das heißt, liebe Hörer, das war's heute auf der Verdauungscouch. Unser Thema, der Leaky Gut. Kann man den Leaky Gut heilen? Und wir haben in dem Zusammenhang doch einiges an Fragen heute beantworten können. Wir bedanken uns sehr für euer Interesse, hoffen, dass ihr vieles mitnehmen konntet. Falls irgendwas offen geblieben ist, schickt uns einfach an unsere E-Mail-Adresse die offenen Fragen, damit wir das in einer der nächsten Folgen gerne aufgreifen können. Und bis dahin möchte ich in unserem Namen sagen, auf Wiederhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.